Theodor Lindes neues Grubenhaus.
Seid gegrüßt, Giltiko. Hoffentlich kommt jetzt trockenes Wetter, damit es noch eine gute Ernte gibt. Bei dem Matsch kann man nicht im Garten und auf den Feldern arbeiten.
Sei gegrüßt, Theodor Linde. Ja, wenn es nicht bald eine Zeit lang trocken bleibt, wird die Zeit bis zur nächsten Ernte hart werden. Ich sehe, du richtest dich gerade im neuen Grubenhaus ein.
Ja, an dem neuen Webstuhl muss noch einiges eingestellt werden, damit das Weben so richtig gut von der Hand geht. Außerdem ist dieser Webstuhl größer als der alte. So kann ich breitere Tuchbahnen weben. Schau, in den Webrahmen sind die Fäden schon eingespannt, aber an jedem Faden muss noch ein Webgewicht gebunden werden. Dann kann ich nach der Ernte direkt mit dem Spinnen und Weben anfangen. Die Flachsernte war ja gut. Das Grubenhaus ist jetzt schön groß. So kann ich die Spinnwirtel, Messer und die anderen Werkzeuge unterbringen. Und auch noch den Flachs lagern.
Gut zu hören. Wenn die Getreideernte schlecht ausfällt, könnten wir einiges von dem Flachs oder deine, wie immer hervorragend gewebten Stoffe, gegen Getreide eintauschen. Du hast so eine geschickte Art, schöne Muster einzuarbeiten. Das kommt bei den Leuten gut an.
Wenn wir damit gut durch den Winter kommen, soll es mir recht sein. Aber jetzt was ganz anderes, Giltiko. Du als Ältester kennst doch alle, die hier wohnen, sehr viel genauer als ich. Was sind denn die Welschen am anderen Ende des Dorfes eigentlich für Leute? Ich habe sie ja nicht von Kindheit an erlebt. Nicht, dass ich was gegen sie hätte, aber sie kapseln sich ziemlich ab. Wenn sie sich unterhalten, verstehe ich sie nicht. Es hört sich an wie beim Pfarrer im Gottesdienst. Sie wirken einfach irgendwie arrogant und hochnäsig. Ich frage deshalb, weil die junge Frau, ich glaube sie heißt Livia, meinem ältesten Arko schöne Augen macht. Und der schaut ihr auch immer hinterher. Ein hübsches Mädchen ist sie ja schon. Allzu gerne würde ich mich mit der Mutter unterhalten.
Da kannst du, meine liebe Theodolinde, ganz beruhigt sein. Die Welschen sind gute Leute. Und was sie noch über die Landwirtschaft wissen? Ich habe Paulus schon oft um Rat gefragt. Und einer aus ihrer Verwandtschaft soll sogar in den Diensten des Herzogs stehen. Bei ihrer Sprache hast du ja genau hingehört. Unter sich sprechen sie Latein. Die Sprache der früheren Herrscher hier. Und jetzt die der Priester. Sie haben hier schon gelebt, als der Vater meines Großvaters, der alte Giltiko, sich mit einer Sippe hier an diesem schönen Fleckchen Erde niederließ. Und noch was, um dich zu beruhigen. Meine Großmutter Flavia, du hast sie leider nicht mehr kennengelernt, stammte auch aus dieser Familie. Sie war eine ganz patente Frau. Wenn die Livia auch so ist, brauchst du dir wegen Arko keine Sorgen zu machen. Du wirst sehen, wenn du den ersten Schritt machst, wird das mit der Verständigung schon noch was werden.
Ja, wenn du das meinst, werde ich mal zu Livias Mutter hingehen. Da gibt es einiges zu besprechen.
Im Jahre 2003 tauchten bei den Bauvorbereitungen im Bebauungsgebiet am Obstgarten Verfärbungen im Untergrund auf, die auf Pfostenlöcher und verfüllte Gruben hinwiesen. Bei der Notgrabung wurden fast 1000 Fundstücke aus der Zeit zwischen dem 7. Jahrhundert und dem 14. Jahrhundert gefunden. In der Vielzahl der aufgefundenen Pfostenlöcher konnten fast 30 Grubenhäuser festgestellt werden, von denen einige in einer Reihe nebeneinander standen. Die Anordnung weiterer Pfostenlöcher deuten auf ein als Speicher genutztes Gebäude sowie eine Darre zur Trocknung von Lein, Gras und Ähnlichem hin. In einigen Grubenhäusern wurden Webgewichte, Spinnwirteln sowie ein Webschwert gefunden. Auch deuten einige Pfostenlöcher in den Grubenhäusern darauf hin, dass in ihnen ein Webstuhl stand. Auf den Webstühlen wurde der am Ort angebaute Lein und Flachs zu Stoffen verwebt. Außerdem fand man in anderen Grubenhäusern oder in ihrer unmittelbaren Umgebung viel Eisenschlacke, was für eine Eisenverhüttung spricht. Allerdings konnten keine Reste von Rennfeueröfen, in denen das Eisenerz geschmolzen wurde, aufgefunden werden. Deshalb kann nur vermutet werden, dass die Rennfeueröfen entweder obertägig und damit längst abgetragen waren oder sich im angrenzenden, überbauten Gebiet befanden. Die Funde der Ausgrabung lassen den Schluss zu, dass sich hier eine Handwerkersiedlung, also das damalige Gilchener Industriegebiet, befand. Das bedeutet außerdem, dass hier schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung Gilchings 804 eine Siedlung bestand. Da Gilching in dieser Urkunde als Vicus Publicus bezeichnet wurde, zeigt, dass Gilching damals eine Art Verwaltungszentrum war und somit deutlich früher besiedelt wurde. Am Ende der römischen Herrschaft im 5. Jahrhundert war das Voralpenland keineswegs menschenleer. Vielmehr konnten sich schon vorher verschiedene germanische Gruppen hier ansiedeln, sowie in der Folgezeit Alemannen und Langobarden. Ebenfalls sind Teile der römisch geprägten Bevölkerung geblieben, die sich als eigenständige Bevölkerungsgruppe sich bis ins 8. Jahrhundert nachweisen lassen. Für die Jahre um 500 ist aus den Funden bei Unterhaching belegt, dass Teile des Voralpenlandes zum Reich des ostgotischen Herrschers Theoderich des Großen gehörten, der in Ravenna die Nachfolge der weströmischen Kaiser angetreten hatte. Ab 536, dem Ende des ostgotischen Reiches, kam das bayerische Voralpenland immer mehr unter den Einfluss des Frankenreiches, zum Teil auf Betreiben des Fränkischen Reiches, aber auch um dem fränkischen Einfluss entgegenzuwirken, entwickelte sich dann nach und nach das bayerische Stammesherzogtum. Um das Jahr 590 ist mit Garibald der erste bayerische Herzog aus dem Geschlecht der Agilolfinger bekannt.